Urlaubsmacher mit Michael Becker.
Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich aus der Fidesz-Reisen Lufthansa City Center Lounge hier in Berlin. Und wir reisen, um neue Erfahrungen und Erlebnisse zu machen. Heute stellen wir ein Land vor, wo dies noch wirklich möglich ist. Saudi-Arabien, ein Land mit alter Geschichte und Kultur, das bis vor kurzem eine geschlossene Gesellschaft war. Tourismus in unserem Sinne gab es nicht. Aber seit 2019 öffnet sich das Land für private Reisende und damit auch für westliche Reisende. Was auch eine Transformation der Gesellschaft nach sich zieht, Saudi-Arabien setzt sein Tourismusziel mit der Vision 2030 um und in den letzten beiden Jahren hat sich sehr viel getan. Neue Hotels, neue Sightseeing-Angebote. Auch hat das Land jetzt Destinationsvertreter in Deutschland. Es ist also der ideale Moment, das authentische Land mit seinen Menschen kennenzulernen. Ich freue mich, Christine Sowald, Marketingmanagerin, die die Royal Commission of Alula vertritt, und Mario Böhler, der die Produktentwicklung im Dachraum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz, für die Saudi Tourism Authority verantwortet, zu begrüßen. Herzlich willkommen, Christiane und Mario. Schön, dass ihr da seid.
Hallo auch und danke, dass du uns eingeladen hast.
Ja, ich dachte, als wir uns letztens trafen, ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, mal über Alula zu sprechen und dann eben auch Mario dazu zu nehmen. Mario und ich, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und dass wir dann mal so einen kleinen Einblick machen über Saudi-Arabien als solches. 12. größtes Land der Welt, muss man ja auch sagen. Ist ja nicht gerade so Liechtensteingröße. Und dann Alula als der eigentlich historische Hotspot im Norden von Saudi-Arabien, der ganz besonders im Fokus der Tourismusentwicklung als erstes steht. Wir berichten ja auch noch über andere Ziele. Ich habe es euch gesagt, ich fange ja immer an mit der Frage, wie seid ihr in den Tourismus gekommen? Weil das auch so für die Zuhörer eine ganz interessante Sache ist. Wir haben das bei Hoteldirektoren oder so erlebt, wie sie eben über die Küche eben auch wirklich dann und über die Hotelfachschule ins Management aufgestiegen sind. Und jeder hat so einen ganz individuellen Werdegang im Tourismus. Ja, ich fange einfach mal mit dir, Christiane, an. Wie bist du eigentlich zur Vermarktung Alula bekannt zu machen? Vermarktung hört sich immer so sehr marketingmäßig an. Die Leute dafür zu begeistern, nach Alula zu reisen und sich das dort anzusehen. Wie war so dein Weg in diese Position? Und wie konntest du dich eigentlich diesem Land so annähern und erste Erfahrungen sammeln?
Ja, also ich muss sagen, so spektakulär ist es jetzt nicht. Aber ich bin schon seit über 20 Jahren in einer Marketingagentur, wo wir eben Destinationen vertreten. Da habe ich eigentlich ganz viel in den USA gemacht früher und dann, naja, wie du sagst, 2019 hat sich Saudi-Arabien geöffnet. Dementsprechend haben sie ja auch eine Strategie für den Tourismus entwickelt bis 2030. Dementsprechend brauchten sie natürlich auch Vertretungen in den einzelnen Märkten und da haben sie halt eben uns engagiert. Das war dann 2021, ne? Und mit der Pandemie hat sich ja auch gerade einiges geändert. Insofern war ich eigentlich auch gleich bereit, in das Team zu gehen, weil ich es sehr, sehr spannend finde, so ein Land oder eine Region mitzuentwickeln, im Markt quasi von null auf hochzuziehen, bekannt zu machen. Und ich fand auch sehr, sehr spannend, wie sie sich ausgerichtet haben mit ihrer sehr nachhaltigen, sehr professionellen Strategie. Und das hat mich einfach sehr gereizt. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor totaler Fan davon, sehr überzeugt und durfte dann auch 2023 das erste Mal mit einer Handvoll Reiseveranstalter hinreisen, nur nach Alula, um das eben da ja kennenzulernen.
Sehr schön. Und Mario, wie war so dein Werdegang? Lass mal das den Zuhörern nochmal so kurz erklären.
Also ich komme aus der Airline-Welt, habe ursprünglich für eine Fluggesellschaft gearbeitet, für Etihad Airways, ja, und hatte da schon natürlich schon die ersten Kontakte auch zur arabischen Welt. Habe persönlich auch eine große Affinität für arabische Länder, bin dort auch sehr oft unterwegs und habe im letzten Jahr auch Arabisch gelernt, zugegebenermaßen eine schwierige Sprache. Aber über die Sprache habe ich auch nochmal ein bisschen stärkeren Einblick in die Kultur bekommen und in die Mentalität der arabischen Welt. Und das finde ich ganz spannend. Als ich den Job angeboten bekommen habe für Saudi-Arabien, war ich erst auch ein bisschen zögerlich, muss ich sagen. Aber ja, das Ganze hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell geändert. Und Michael, wir waren ja zusammen das erste Mal in Saudi-Arabien. Also war auch meine erste Reise in Saudi-Arabien. Und die hat mich total geflasht und seitdem bin
war
ich
sehr beeindruckend,
auch, ja, auch wirklich sehr, sehr stark verliebt in das Land, muss man schon sagen.
Wenn man ein bisschen in der Sprache zu Hause ist, dann lernt man auch ein bisschen die Kultur näher kennen. Das haben wir ja auch erlebt, als wir in Riad im Nationalmuseum waren. Dass wenn man sich dann mit Geschichte und Religion beschäftigt, dann kommt einem das alles auch ein bisschen näher und man hat ein ganz anderes Verständnis auch dafür.
Definitiv, genau. Also auch wenn man eben mit den Menschen spricht im Land und man kann das sehr, sehr gut in Saudi-Arabien. Die meisten sprechen ein sehr, sehr gutes Englisch, weil die Saudis sehr viel reisen, auch im Ausland studieren. Und man kommt überall mit Saudis ins Gespräch. Es gibt 36 Millionen Einwohner. Nicht alle sind super reich. Es gibt eine große Mittelschicht. Und da kann man sich wirklich mit den Menschen, die übrigens sehr, sehr neugierig sind auf Touristen. Es gab ja noch nicht so viele in den letzten Jahren. Man kommt überall ins Gespräch und hat dann auch tolle Gespräche. Und Saudis haben auch einen guten Background, weil sie eben unsere Welt auch sehr, sehr gut kennen, ihre eigene. Und das macht richtig Spaß, sich dort auch zu unterhalten und dann auch zu sehen, wie dort die Transformation auch schon vorangeschritten ist. Das Land hat sich ja seit 2019 erst geöffnet und hat sich seitdem schon wieder sehr, sehr stark verändert. Und ja, wenn man Saudi so ursprünglich erleben möchte, da muss man eigentlich jetzt hinfahren und sich das jetzt anschauen. Weil wirklich, also bei mir ist auch alle paar Monate bin ich wieder dort und man sieht wirklich, wie das Land sich verändert.
Vor 2 Jahren hatten wir ja auch schon Gäste in unserem Podcast, die Urlaubsmacher. Seitdem hat sich ja auch recht viel im Tourismus schon getan. Und alles basiert eben auf Nachhaltigkeit und ohne Massentourismus. Reisen sollen auf Kultur und Natur setzen und die Menschen ausgerichtet sein. Was hat sich, um da nochmal so einen kurzen Überblick zu geben, du hast schon gesagt, es verändert sich eigentlich alle 6 Monate was. Was hat sich da eigentlich so entwickelt in diesen letzten 2, 3 Jahren?
Ja, also Saudi-Arabien hat sich sehr, sehr stark in den Tourismus oder konzentriert sich sehr, sehr stark auf den Tourismus als neues Segment. Und dort werden wirklich Milliarden gerade investiert in den Tourismus. Man möchte die Leute natürlich auch in die Arbeit bekommen. 1,5 Millionen Arbeitsplätze sollen mit dem Tourismus auch geschaffen werden. Und ja, es sind sehr, sehr viele Tourismusprojekte angetrieben worden. Es sind 14 Destinationen ausgewählt worden in Saudi, die jetzt stärker entwickelt werden. Das erste Projekt war Alula, ist eins der großen Giga-Projekte. Da hören wir nachher von Christiane noch was zu. Aber eben auch in den Städten ist unheimlich viel passiert. Riad ist wirklich der Nabel des Landes, muss man wirklich sagen. In Riad passiert unglaublich viel. Gerade jetzt habe ich beim letzten Mal gesehen, ist die U-Bahn oder auch über Land verläuft die teilweise, ist jetzt fast schon fertiggestellt. Also wird demnächst bald kommen. Aber auch eben in den Städten, wenn man dort unterwegs ist, da pulsiert das Leben. Und man muss sagen, die Saudis, das ist eine sehr, sehr junge Gesellschaft. 70% der Bevölkerung ist unter 35 und da ist natürlich unheimlich viel los. Und Riad ist ja im Landesinnern sozusagen, hat auch nochmal eine ganz andere Mentalität als jetzt zum Beispiel Jeddah, die zweitgrößte Stadt. Das ist eine Hafenstadt, da ist nochmal ein ganz anderer Vibe. Also es ist wirklich spannend zu erleben, was in den Städten passiert. Aber darüber hinaus, und da muss ich wirklich sagen, haben mich die Landschaften auch unglaublich beeindruckt. Es ist unglaublich divers, Saudi-Arabien. Es gibt richtige große Bergabschnitte, Gebirge bis zu 3000 Meter hoch, die komplett grün sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und darüber hinaus dann auch noch Inselwelten. Da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu sprechen. Also da passiert auch unglaublich viel touristisch mit dem ersten Badetourismus, der gerade in Saudi-Arabien auch installiert wird.
Also Lass uns doch gleich mal einsteigen in den Badeurlaub, Tourismus. Das sprachst du schon kurz an. Eines der großen Projekte ist eben auch das Red Sea Project mit Urlaub am Roten Meer.
Genau. Das konnten wir uns damals noch gar nicht anschauen, als wir dort waren. Es hat tatsächlich erst im letzten Jahr das erste Resort dort geöffnet. Man muss sich das so vorstellen. Es ist eine Inselwelt. Es ist ein kleines Archipel mit ungefähr 90 Inseln. Natürliche Inseln, muss ich dazu sagen. Und nur 20 davon werden praktisch kultiviert und dort entstehen wirklich sehr, sehr schöne Design-Ressorts im Moment. Die ersten 3 haben gerade geöffnet. Aber nicht nur diese Inselwelten, die fast schon an die Malediven erinnern, sind dort, sondern es sind auch Wüstenlandschaften an Land, es sind Bergregionen dort, es sind stille Vulkane, die man besuchen kann. Es ist eine unglaublich diverse Landschaft in diesem kleinen Gebiet. Oder was Kleingebiet, also für Saudi, muss man sagen. Saudi ist ja 12-mal so groß wie Deutschland. Aber in diesem kleineren Gebiet hat man unglaublich verschiedene Landschaften und wahnsinnig viel zu entdecken.
Zu erreichen ist das Red Sea Urlaubsgebiet einmal über Jeddah und auch im Direktflug aus Europa und Deutschland, aber auch aus den Arabischen Emiraten.
Genau, also man kann es erreichen über die Hubs in Saudi-Arabien selber, also über Riyadh und Jeddah. Und was jetzt demnächst kommt, ist dann auch ein Flug aus Dubai. Also kann man dann auch schon dann the Red Sea als Destination erreichen. Der Flughafen, der eigene, hat im letzten Jahr aufgemacht und ist auch ein wunderschöner Flughafen geworden. Also man hat jetzt auch eine super Anbindung an the Red Sea.
Sehr schön, das ist das moderne Neue. Und Christiane, jetzt gehen wir mal mehrere Jahrhunderte zurück nach Alula. Eines der, ja, gehört auch, ist auch ein Weltkulturerbe. Gib uns mal so ein paar Bilder, was für einen Eindruck man hat, wenn man in Alula mit dem Flugzeug landet und dann eben rausfährt in die Stadt oder in die Umgebung.
Ja, also man fliegt ja unglaublich lang über die riesige Wüste von Saudi-Arabien und plötzlich erscheint halt da ein grüner Fleck, was die Oase von Alula ist, die ja auch, sag ich mal, das Herzstück ist, die ja schon seit Jahrtausenden die Reisenden, die Pilger, die Menschen genährt hat, geschützt hat, warum das ja auch alles so dort, genau da entstanden ist. Ja, es ging ja auch eine alte Handelsroute durch Alula eben hoch in den Norden nach Jordanien. Deswegen haben wir da ja auch die Verbindung mit den Nabatäern. Ja, also wir haben als UNESCO-Weltkulturerbe eben Hekra, was du gerade angesprochen hast. Das sind diese über 100 gut erhaltenen Gräber, die Nabatäer eben damals errichtet haben. Und genau, und das ist quasi die südlichste Handelsroute gewesen und Schwesterstadt auch von Petra. Genau, das ist das eine, dass du da so wahnsinnig viele geschichtliche Zeugnisse hast und eben mittendrin bist und du spürst es so richtig. Du fährst da durch und du siehst überall Jahrtausende alte Inschriften in den Felsen, die gar nicht großartig verblassen und die Felsen sind eigentlich so das, was die Region ausmacht. Die sind auch über Jahrhunderte geformt von Sand und Wind und früher war das ja alles Meer und das sind dann teilweise so einzelne Skulpturen, die da aus dem Boden rausragen. Das ist jetzt kein Bergmassiv, sondern wirklich so rote Sandsteinfelsen, wo du auch überall irgendwelche Figuren erkennen kannst. Ja, so wie wir in den Himmel schauen und sagen, oh, das könnte ein Hund sein. Da siehst du, oh, das ist eine alte Frau auf einem Stuhl. Und so fährst du durch die Landschaft, siehst die Geschichte wie sie und die Natur, wie sie eben die Nabatäer und die ganzen Völker davor schon gesehen haben. Genau, und dann hast du eine schöne Altstadt. Du hast die Stadt, wo die Menschen wohnen. Das ist aber alles nicht riesig. Also das ist jetzt kein großes Riyadh oder Dubai. Das ist alles wirklich schön überschaubar. Ohne Massentourismus. Es gibt wunderschöne Hotels, die aber auch noch relativ wenig sind, auch mit relativ wenig Zimmern. Insofern hast du gar nicht die Kapazität, da sehr viele Menschen zu haben, ja. Und also ja, das, wie gesagt, wir sind da auch angekommen und waren von vornherein geflasht, als wir da durch die Landschaft zu unserem Hotel gefahren sind. Und ja, du hast eben diese grüne Oase in dem stahlblauen Himmel mit roten Sandsteinfelsen und ja, inmitten einer schönen Geschichte und Kultur.
Was würdest du empfehlen, neben Hekra auf jeden Fall noch zu besichtigen oder wie sollte man grundsätzlich sich in der ganzen Gegend bewegen mit Mietwagen oder in einer Gruppe?
Es ist im Prinzip alles möglich. Auch Mietwagen ist relativ einfach. Ich denke aber nur momentan ist schon noch am besten, einen Guide zu haben, einen Fahrer. Das kann man allein mit einem Partner machen oder in der Gruppe, in der kleinen Gruppe. Es gibt im Prinzip auch ein Bussystem, aber also am besten ist schon mit dem eigenen Fahrer eben die Städten abzufahren. Also wie gesagt, das Wichtigste ist Hekra. Dann haben wir Alula, Old Town, was jetzt so auch so ein alter Handelsmarkt ist, der jetzt auch liebevoll restauriert wurde. Und diese alten Lehmziegelhäuser, die bis in die 1980er Jahre noch bewohnt waren, die wurden jetzt auch restauriert. Da ist auch inzwischen ein neues Hotel entstanden, das dieses Jahr aufgemacht hat, das Dar Tantora, das eben in diesen alten Gemäuern reingebaut wurde. Ja, es sind nur 30 Zimmer, da gibt's dann aber auch einen Pool, also alles auch höchster Standard. Und die beleuchten auch alles nur mit Kerzenlicht, ne? Jetzt kommen wir ja nochmal auf die Nachhaltigkeit zurück. Die sind da auch eben sehr darauf bedacht, nicht zu viel Strom zu verbrauchen, keinen Müll zu produzieren. Genau, Alula Old Town. Dann haben wir noch Dadaan, das ist so eine alte Königsstadt. auch in den Felsen reingehauene Gräber und Wohnstätten, was auch heutzutage noch die größte Ausgrabungsstätte der Welt ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es ist von Alula ja auch noch nicht mal 10% ausgegraben. Ja, du siehst überall noch die Archäologen und die Ausgrabungsstätten. Das heißt, du bist noch inmitten drin der Geschichte, die auch zum Teil neu geschrieben werden muss, weil eben immer wieder neue Sachen zutage gefördert werden. Relativ nah bei Dadan gibt's noch Jabal Ikma. Jabal Ikma ist auch eine Stätte, im Prinzip ein langer roter Felsen, wo auch bis zu 2.000-3.000 Jahre zurück die Inschriften verfolgt werden können. Da findest du ganz, ganz viele Inschriften, die jetzt noch entziffert werden. Da haben sich die Reisenden Glück gewünscht oder haben sich Botschaften hinterlassen, wo das nächste Wasser zu finden ist. Also das ist wahnsinnig spannend und das sind so die kulturellen Sachen. Daneben kannst du natürlich mit dem Helikopter über diese Landschaft fliegen, was wahnsinnig schön ist, oder gemütlich mit dem Heißluftballon. Das ist auch sehr beliebt, wird sehr oft gemacht. Man könnte in ein das Charan Nature Reserve fahren. Das ist dann quasi wie so eine Safari, wo du eben raus in die Wüste fährst und auch da wieder alte Königsgräber mittendrin findest. Dann werden dir Inschriften gezeigt, dann findest du ein Wasserloch und Kamele. Und also das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, eben da raus in die Wüste zu fahren. Man kann aber auch ein bisschen mehr Abenteuer erleben, indem man eine Zipline über die große Vulkanschlucht besteigt. Man kann sich mit einer Riesenschaukel von einem Fels schwingen lassen. Ne? Das ist alles so ein bisschen mehr Adrenalin gesteuert, sehr spannend. Man kann Kamelausritte machen, man kann Buggies leihen. Es gibt jetzt auch E-Fahrräder. Also ja, da passiert auch wirklich sehr, sehr viel in der Richtung.
Dann habe ich noch gehört, es gibt dieses große Spiegelgebäude, Maraya, für Konzerte und Ähnliches. Das ist dann eher was für die Saudis, die am Wochenende dann auch Urlaub in der Gegend machen. Wie kann man sich diese große Halle vorstellen?
Ja, also du fährst ins Usher Valley hinter. Wenn du zum Beispiel im Banyan Tree oder im Habitas Hotel wohnst, einem der beiden Luxushotels. Und mir ging's so, ich bin da vorbeigefahren, bestaunen die Landschaft und dann, ich kann's ja von Bildern und so, aber ich habe sie erstmal nicht gesehen, weil es ein komplett verspiegelter Kubus ist, eine große Spiegelhalle, die halt komplett die Landschaft widerspiegelt. Deswegen musst du zweimal hinschauen, oh ja, stimmt, da steht ja die Maraya. Und es ist einfach, du kannst hinfahren, weil es ein toller Fotospot ist. Na, du gehst da rum und machst halt 1000 Fotos von dir selber, wie du dich da spiegelst. Und man muss sagen, man kann aber auch nur hin, wenn man in einem der Hotels wohnt oder wenn man da auch eine Reservierung hat in dem Restaurant. Da gibt's ein Restaurant oben drauf und das sehr, sehr lecker ist und schön. Und innen drin ist es eine Veranstaltungshalle. Es hat um die 500 Sitzplätze. Es kommen viele lokale Künstler, aber es war auch James Blunt da letztes Jahr. Alicia Keys war da. Der Andrea Bocelli kommt oft. Es werden Symphonieorchester, auch von Deutschland war schon eins da. Also da sind immer echt tolle Veranstaltungen oder auch Ausstellungen. Andy Warhol-Ausstellung war dort. Also das lohnt auf jeden Fall, da auch mal hinzufahren. Es ist auch ein Haupt-Sightseeing-Punkt.
Kannst du uns noch ein kleines Bild zeichnen von den beiden Hotels, die du erwähnt hast? Oder es sind ja keine Hotels, es sind Resorts, mitten in einer Schlucht gelegen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, kurz.
Ja, also das Banyan Tree ist in einer riesengroßen Anlage, sag ich mal, Wüstenareal, quasi geschützt von den Felsen drumherum. Und das sind 47 so einzelne Zeltvillen. Ne? Das ist jetzt kein großer Hotelkomplex. Es sind einzelne Villen, zum Teil One- bis Two-Bed-Room-Suites, zum Teil auch mit Pool. Dort gibt's auch diesen bekannten Rockpool, der in den Felsen so drinnen liegt, der so Infinity-mäßig dann bis zum Maraya schaut, in der Tat. Genau, also das ist wirklich das Top-Resort, was wir momentan haben. Ganz in der Nähe liegt das Habitas Resort. Das ist mehr so, ja, es ist auch ein Luxusresort mit 5 Sterne, hat 96, auch so Villen. Das ist aber ein bisschen verspielter von den Farben her, auch von den Materialien her. Die haben ganz viel so Kunstobjekte auch in der Anlage. Ne? Da steht dann zum Beispiel diese blaue Statue
auf diesem
roten Felsen. Dann hast du so einen kleinen Canyon, wo dann so Trampoline in den Boden eingelassen wurden. Dann hast du irgendwo so Riesenschaukeln. Und die machen dann auch so jeden Tag Programm, dass zum Beispiel abends hast du Lagerfeuer mit Sternbeobachtungen oder Yoga-Sessions. Genau, also das sind so momentan die zwei besten Hotels. Und jetzt hat eben auch das Da Tantora in der Altstadt aufgemacht, was ich vorhin erwähnt habe, was, denke ich, auch eine sehr schöne Kombination ist, wenn du vielleicht zwei Nächte in der Altstadt bist und dann zwei Nächte in der im Asha Valley, im Habitas oder Banyan Tree. Somit hast du halt eine gute Kombination. Und dann hast du 4-5 Nächte in Alula, was eigentlich ideal ist, was wir so empfehlen, was man mindestens braucht, um alles so zu sehen und zu genießen. Und dann könntest du theoretisch auch in 3-4 Stunden mit dem Auto zu der Red Sea fahren zum Baden, ne, was wir vorhin angesprochen haben. Genau. Und ja, das, wie gesagt, es gibt nicht viel Zimmer bisher und es ist einiges in Aussicht, aber alles in einem verhaltenen Tempo. Also wir haben jetzt dann Ende diesen Jahres soll Dicedi aufmachen, Dicedi Hegra. Das ist auch nur 33 Zimmer. Wirklich direkt neben dem UNESCO-Weltkulturerbe und die verwenden auch so alte Bausubstanz. Da gibt es eine alte Railway Station und ein Hegra Fort und diese alte Bausubstanzen werden eben verbunden mit diesem Resort. Also es fügt sich auch wieder unglaublich schön von den Materialien her in die Landschaft ein. Dann werden wir 25 noch eine Autograph Collection bekommen. Und dann für 27 erst ist ein Aman Resort, ist schon unterschrieben der Vertrag, ein Six Senses Resort. Und es hat jetzt auch, haben die Bauarbeiten begonnen für das Charan Nature Reserve. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Das ist eigentlich schon lange auf dem Plan, aber jetzt haben sie den ersten Spatenstich gemacht. Und zwar wird es auch so in die Felsen gehauen, nachempfunden eben der Bauweise von den Nabateern, die ja großartige Architekten waren. Und die ja auch im Übrigen dieses ganze Wassersystem unter der Oase entwickelt haben, damit das eben alles immer so grün bleibt und bewässert wird. Das ist wirklich noch über 2000 Jahre alte Architektur der Nabatea.
Wenn wir dann nochmal bei diesem ganz ursprünglichen, authentischen bleiben, Mario, ein paar Worte zu Jeddah. Wir hatten es nur kurz angesprochen, aber Jeddah, die Hafenstadt mit der Altstadt, ist ja auch, hat sich auch bemerkenswert entwickelt und ist zum größten Teil auch in altem Ursprung wiederhergestellt worden. Was würdest du da noch so empfehlen, was man auf jeden Fall sich ansehen sollte?
Ja, also gerade wenn wir von der Architektur sprechen, ist Jeddah natürlich, hat ein Juwel und das ist die Altstadt, ist eins der 6 UNESCO-Kultur-Welterbestätten und dort gibt es wirklich 300, 400 Jahre alte Häuser zu sehen in dieser Altstadt. Also da kann man sich richtig vorstellen, wie dort das Leben war, wenn man durch diese kleinen Gassen, durch diese Häuser geht. Und die wurden auch in den letzten Jahren unheimlich liebevoll restauriert und sind jetzt aber eben schön anzusehen. Man kann auch direkt reingehen in die Häuser und kann sich eben vorstellen, wie das Leben dort vor 300, 400 Jahren war. Und das, muss ich sagen, ist wirklich was Einzigartiges, weil das hat man wirklich nicht in vielen Ecken der arabischen Welt am Golf, weil dort ja hauptsächlich die Beduinen sich niedergelassen hatten oder eben unterwegs waren. Und dort hat man wenig Gebäude, die man besichtigen kann. Und Jeddah ist wirklich dahingehend besonders, weil man eben Al-Balad, die Altstadt dort hat, die man besichtigen kann und die wirklich ein absolutes Juwel dort ist. Aber auch die ganze Stadt, auch was sich dort getan hat, es ist unglaublich. Auch gerade jetzt eben die Corniche, die Küstenstraße dort, wo auch einmal im Jahr die Formel 1 stattfindet. Also es gibt wirklich unglaublich viel zu sehen, auch in Jeddah. Und ja, ist auch auf jeden Fall als Besuch sinnvoll, das mit zu verbinden. Auch gerade, weil man natürlich über Jeddah dann auch eben reinfliegt oder auch wieder rausfliegt, das dann noch zu verbinden, die Altstadt zu besuchen.
Einen Punkt hatten wir noch vergessen, Christiane. Elephant Rocks, das ist eigentlich auch was, das muss man gesehen haben. Da muss man mal einen Abend verbracht haben mit Sonnenuntergang, Fireplace, wie man das so neudeutsch sagt. Wie war so dein Eindruck, als du das erste Mal dort warst?
Ja, also der ist schon sehr majestätisch. Das ist so ein großer Felsmonolith, der da in der Wüste steht, geformt wie ein Elefant. Und ja, also es ist ein irgendwie auch ein magischer Ort, wenn man da so davor steht und dann kommt man sich sehr klein vor. Und ja, und die haben das wirklich auch sehr, sehr schön gestaltet mit so abgesenkten Sitzecken, mit eben Lagerfeuer. Es gibt auch so Foodtrucks in der Nähe, wo man sich eben auch eine Cola kaufen kann oder einen Burger, ne, wo man sich da auch gemütlich machen kann und entspannt den Sonnenuntergang genießen kann, wie er dann quasi durch den Rüssel die Sonne da so untergeht und das alles in ein tolles Licht taucht. Und das ist natürlich auch ein super Fotoobjekt, ne?
Also da kann man schon mal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, auf die Webseite gehen, die urlaubsmacher.fm, und da kann man sich dann die ganzen Bilder nochmal ansehen. was wir so hier besprochen haben. Oder vielleicht auch die erste Folge Saudi-Arabien sich anhören. Da gibt es eben dann auch noch die entsprechenden Bilder und auch noch mehr über die Kultur in Riad und Ähnlichem. Mario, wir könnten noch endlos auch über die Beduinen und die, wo sie hingezogen sind und wie die Entwicklung war von Saudi-Arabien rüber in die Emirate. Aber ich glaube, das kann man am besten direkt vor Ort erleben. Und jetzt noch ein paar Tipps für die Anreise. Wie meint ihr oder was ist eure Empfehlung erstens zur Reisezeit? Und wie seht ihr die Anreise und Selbstfahrer oder Gruppenreise? Was ist so eure Empfehlung?
Wenn ich jetzt mal für Al-Ula spreche, auch für sich stehen kann als Reiseziel oder auch in Verbindung mit der Red Sea. Sehr gut zu erreichen ist es zum Beispiel über Dubai. Könnte man dann auch einen Stopover einlegen und dann Fly Dubai weiterfliegen und Fly Dubai dann quasi von der Red Sea zurück nach Dubai. Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es zweimal die Woche einen Flug. Über Katar geht es auch, über Doha auch zweimal die Woche. Und ja, ansonsten halt, wer wirklich sich auf Saudi-Arabien konzentriert, haben wir auch viele Flüge aus Jeddah und Riad nach Al-Ula. Es ist natürlich eher im Winter, ist die High Season, gerade um Weihnachten, Silvester rum, finden auch sehr viele Veranstaltungen, Konzertreihen, Kunstausstellungen auch statt. Wird dann Richtung Mai, ebbt es schon sehr ab. Im Sommer ist sehr heiß, aber in Al-Ula ist etwas höher gelegen und durch das Wüstenklima, was sehr trocken ist, ist es insgesamt etwas kühler und erträglicher. Also man versucht da jetzt schon mehr zu machen, aber ansonsten konzentriert sich es mehr so von Oktober bis April, sage ich mal.
Also zu den Flugverbindungen muss ich auch nochmal kurz sagen, es gibt natürlich Flugverbindungen ab Deutschland mit Saudier, der nationalen Fluglinie von Saudi-Arabien. Aber es gibt dahingehend auch noch News, und zwar wird auch Flynas ab Berlin nach Saudi fliegen im Herbst. Und dann kommt auch noch die Eurowings hinzu, die auch nach Saudi fliegen wird. Somit haben wir wirklich gute Flugverbindungen, auch von der Schweiz und auch von Österreich. Die Flugzeit beträgt zwischen 5 und 6 Stunden. Also man ist wirklich sehr, sehr schnell dort. Und gerade wenn es bei uns kalt wird im Winter, im November, wenn alles grau ist, ist es natürlich super, wenn man dann wirklich so schnell dann auch in der Region ist, wo man bei 20, 30 Grad sich aufhalten kann. Also Jeddah im Winter ist immer so um die 26, 27 Grad. Und gerade auch Red Sea, was ich vorher angesprochen habe, man kann dort auch dann baden, auch im Winter. Und man überlegt, wo man im Winter so hin kann. Da gibt es nicht so viele Destinationen, die man in 5, 6 Stunden erreicht. Ne? Meistens muss man weiterfliegen. Also es wird gerade für die Winterzeit eine super, super Destination. Aber Saudi-Arabien ist natürlich auch ein ganzjähriges Ziel. Und ich hatte vorher angesprochen, wir haben die Berge. Da wird es auch in den Gebirgsregionen nie wärmer als 26, 27 Grad im Sommer. Also von daher haben wir da auch gute Möglichkeiten, im Sommer in Saudi-Arabien unterwegs zu sein.
Also Saudi-Arabien und Red Sea entwickelt sich im Grunde zu einem, ja, kann man ruhig sagen, Wettbewerber zu den Kanarischen Inseln, wenn man die Flugzeit sich ansieht. Es ist nicht viel weiter oder es ist gar nicht weiter.
Ein Ticken weiter, würde ich sagen. Aber man ist wirklich sehr, sehr schnell dort. Und
schnell dort,
was man sonst im Winter, man reist viel nach Asien, da braucht man auch Malediven, Seychellen, da ist man natürlich viel, viel länger unterwegs. Ja. Und dahingehend ist natürlich Saudi da ein ganz, ganz interessantes Ziel, was jetzt auf die touristische Landkarte kommt.
Sehr schön. Wir kommen schon zu unserem Ende. Und am Ende heißt es immer, wo geht eure nächste Reise hin? Habt ihr schon Pläne, ob das nun geschäftlich oder privat ist? Was ist so euer nächstes Reiseziel?
Ich fahre nach Tessin in die Schweiz.
Sehr schön, ja.
Ja, und bei mir ist es so, dieses Jahr ist mein Afrika-Jahr. Ich war jetzt im Frühjahr im Senegal und in Gambia unterwegs, was sehr spannend war. Wir waren auch dort zum Ramadan und war auch dort mal wieder interessant, ein bisschen die arabische Welt, nicht die arabische, die muslimische Welt, kennenzulernen, genau. Und dann werde ich im Herbst nach Kenia fliegen und da war ich schon mal und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Wow, also keiner kommt erstmal nach Berlin.
Doch, ich komm auch noch im August nach Berlin, in der Tat.
Ah, sehr schön.
Und ich fahre tatsächlich diesen Freitag nach Berlin.
Ah, du kommst zum Endspiel. Ja, dann wünsche ich euch eine sehr schöne Reise, wo es auch immer jetzt hingeht. Tessin erstmal vielleicht ein bisschen wandern oder einfach auch nur die Seele baumeln lassen und Afrika Neues erleben. Und wer Neues in Saudi-Arabien erleben möchte, der wendet sich einfach an das Team von Fides Reisen Lufthansa City Center. entweder individuell reisen oder gerne auch in der Gruppe mit der Tour oder mit Windrose. Das können Ihnen die Kolleginnen und Kollegen bei Fides Reisen alles organisieren. Sie sind in guten Händen und wenn Ihnen der Podcast heute wieder gefallen hat, dann Daumen hoch und abonnieren, damit Sie die nächste Ausgabe nicht verpassen. Und wir freuen uns über jede Empfehlung an Freunde und Kollegen, sich auch für den Podcast zu interessieren und ihn zu abonnieren. Und in diesem Sinne sage ich, ja, vielen Dank an euch beide aus der Fides-Reisen Lufthansa City Center Lounge. Da muss ich nur zu sagen, wir haben natürlich gar nicht darüber gesprochen, dass Lufthansa da auch hinfliegt. Aber das zeigt auch, dass eben bei Lufthansa City Center auch andere Airlines im Angebot sind als nur Lufthansa, denn auch Fly Dubai oder Saudia sind hier gut vertreten, sodass also alle Flugverbindungen genutzt werden können. Ja, euch beiden herzlichen Dank und noch eine schöne Woche und bis demnächst in Berlin.
Vielen Dank, Michael.
Bis bald, danke.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.